Also ich habe schon auch etwas gestaunt. Ich habe mir schon gedacht, dass Heini ein paar Bibeln hat zu Hause. Aber es waren dann doch ein paar mehr, als ich gedacht hätte. Aber ich wollte ihm eigentlich anbieten, habe das verpasst, ein paar aus meiner Sammlung dazuzustellen. Ich habe auch noch ein paar alte und natürlich auch ein ganzer Berg von Bibeln. Man merkt, Heini hat als Pastor gedient. Und das sieht man an dieser reichen Palette des Wortes Gottes. Der Titel dieser Predigt heute, Heini hat es schon sehr gut eingeführt, bauen wie Nehemia, und zwar auf das Fundament des Wortes, ist zuerst einfach ganz klar. Wir stehen auf dem Wort und wir bauen uns durch das Wort Gottes selber auf. Wir bauen die Gemeinde durch das Wort Gottes selber auf. Aber wenn wir dann etwas mehr darüber nachdenken, dann sehen wir nicht nur viele Bibeln, auch wenn wir nur eine sehen, dann denken wir auf einmal, sie ist noch ziemlich dick. Und da steht ziemlich viel drin. Und wenn wir so überlegen, dann kommen uns vielleicht so Fragen wie, gibt es vielleicht irgendwo eine Zusammenfassung der Bibel? Oder was ist effektiv der wichtige Punkt? Vielleicht gibt es ja so einen Kernpunkt. Oder vielleicht gibt es einen Punkt, auf das alles hinführt. Oder was ist denn wichtig in Gottes Augen? Gewichtet er da gewisse Dinge? Auch wenn wir natürlich immer wieder sagen müssen, und das ist ganz wichtig, jedes Wort in der Bibel ist wichtig und hat uns etwas zu sagen. Aber solche Fragen sind erlaubt und sie stimmen auch. Es ist richtig, es gibt Gewicht in der Bibel. Gott betont gewisse Dinge anders. Und die Hauptfrage natürlich ist dann das, ja, und was ist es, was uns jetzt baut? Was ist es, was uns wirklich weiterbringen kann? Und darauf möchte ich heute eingehen. Und ich lese aus Nehemia 8 die Verse 1 bis 10. Und es ist ein Text, in dem wieder ziemlich viele Namen vorkommen, die müsst ihr euch nicht merken. Nehemia 8, die Verse 1 bis 10. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Und sie sagten zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. So brachte am ersten Tag des 7. Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männern und Frauen und vor jeden, der zu hören verstand. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Vom ersten Tageslicht bis zum Mittag in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen Matitia, Shema, Anaya, Uria, Hilkia und Masaya zu seiner Rechten. Und zu seiner Linken Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbandana, Zecharia und Meshulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeschua und Bani und Jerebia und Yamin und Akub und Shabbetai und Hodia und Maseia und Kelita und Asaria und Josabat, Hanan, Pelaya, die Leviten, sie belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Und Nehemia, das ist der Tirschatter, und der Priester Isra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk: Dieser Tag ist dem Herrn, euren Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig, und seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Soweit der Text. Erstens, Esra und das Gesetz. Nun versammelt sich also das Volk in Jerusalem und um Jerusalem, alle, die da mitgebaut haben, die versammeln sich vor diesem Platz am Wassertor. Sie wollen das Gesetz hören. Sie haben verstanden, dass das Gesetz Gottes für sie wichtig ist, dass dieses Gesetz wirklich für sie gegeben worden ist und dass Gott möchte, dass sie entsprechend diesem Gesetz leben und ihr Leben auch entsprechend gestalten. Und jetzt kommt Esra, nicht Nehemia, sondern Esra auf die Bildfläche. Und Esra, er ist ein Schriftgelehrter, ein Gesetzeskundiger. Er ist ungefähr 13 Jahre vor Nehemia bereits in Jerusalem angekommen und hat den Auftrag gehabt, das Volk Gottes das Gesetz zu lehren und dafür zu schauen, dass sie in diesem Gesetz zu leben beginnen. Wenn wir die Bibel lesen, dann spielt in unserer Bibel Esra eine eher untergeordnete Rolle. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir wissen, Esra hat mit großer Sicherheit nicht nur das Buch Esra geschrieben, das wir in der Bibel finden, sondern auch die beiden Bücher Chronik, also 1. und 2. Chronik. Und so sagen es die Kirchenväter, im Speziellen auch Hieronymus, mit großer Wahrscheinlichkeit ist es auch Esra gewesen, der die 5 Bücher Mose überarbeitet, also als Redaktor noch einmal überarbeitet und in diese Form gebracht hat, wie wir sie heute auch kennen. Und aus diesem Grund ist Esra bei den Juden unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig, gell, Esra im Fall? Unglaublich wichtig. Er steht praktisch neben Mose. Da ist Mose, der die Gesetze, die Gebote empfangen hat, und da ist Esra, der sie auslegt, der Schriftgelehrte. Für die Juden ist er der Schriftgelehrte, Esra. Und Esra ist jetzt da, und als er gekommen ist nach Jerusalem, hat er zuerst realisiert, dass offensichtlich Ehen geschlossen worden sind mit Leuten, also mit Partnern aus den umliegenden Völkern. Und für Esra war das klar, das steht im Gebot Gottes. Das ist nicht gut. Das ist für das Volk Israel nicht gut. Und so hat er sich gedemütigt. Das war quasi seine erste Tat, die er gemacht hat. Er hat sich gedemütigt, er hat gefastet, er hat gebetet. Und dann lesen wir, er hat sich die Haare gerauft. Und das hat er öffentlich gemacht. Alle konnten ihn sehen. Er hat das öffentlich gemacht. Wir können uns das vorstellen, wie diese Situation vor ein paar Jahren, vielleicht 4 oder 5 war es, als in Schweden ein junges Mädchen am Freitagnachmittag statt in die Schule immer wieder mit irgendwelchen Plakaten sich irgendwo hingestellt oder gesetzt hat und für das Klima demonstriert hat, oder? Und einmal ist eine Bewegung daraus entstanden. Und das ist auch bei Esra passiert. Das Volk hat gemerkt, da kommt ein Gebot Gottes, das haben wir nicht gehalten, und sie haben das korrigiert. Sie haben das so gut wie möglich zu korrigieren versucht. Und diese Bewegung hat ausgelöst, dass das Volk Gottes jetzt mehr wissen möchte. Was sind die Gebote Gottes? Und so treffen wir sie jetzt in Nehemia 8 an diesem Wassertor, und sie wollen Gottes Wort hören. Sie wollen wissen, was Gott geboten hat. Wir müssen uns das versuchen, in die heutige Zeit vorzustellen. Stellen wir uns einmal vor, Die Leute, sie kommen vom Soleberg, sie kommen aus dem Weggital, sie kommen von Schindellegi, sie kommen vom Neffitzer Berg, aus dem Murgtal, sie kommen vom Afenbühel, sie kommen alle runter und nehmen alle die Leute in den Dörfern mit, die dazwischen liegen, und sie kommen hierher und sie sagen, sagt uns, was Gott uns sagt. Wir wollen wissen, was Gott uns sagt. Zugegeben, eine etwas träumerische, fantastische Vorstellung, oder? Aber das, genau das, hat nicht nur Israel erlebt, sondern war auch zur Zeit der Reformation der Fall. In dem Moment, 1517, 1519, als Luther und Zwingli begonnen haben, auf Deutsch zu predigen, bis anhin war es Lateinisch, und das Wort Gottes auszulegen, trafen sie auf ein unglaubliches Vakuum bei den Leuten. Die Leute wollten alle das Wort Gottes hören. Sie wollten es alle verstehen. Und das war die Reformationsbewegung. Das war das Fundament. Und diese Reformation, das ist eine Bewegung, die am tiefgreifendsten und am langanhaltendsten bis jetzt gedauert hat. Und die am meisten Veränderungen wahrscheinlich bewirkt hat in unserer Kirchengeschichte Zeit. Und ganz ähnlich wie zur Zeit der Reformation musste auch Esra und die Leviten, die ihm zur Seite standen, sie mussten das Wort Gottes zuerst aus dem Hebräischen ins Aramäische übersetzen. Auch das mussten sie tun, weil die meisten Leute sprachen nur noch Aramäisch. Und dann erklärten sie die Gebote Gottes. Und sie erklärten sie gut. Die Leute haben es verstanden. Sie haben gesehen, was Gott von ihnen erwartet. Und sie sahen dahinter auch Gottes Güte und Gottes Liebe. Und ihr Herz war weit offen. Und sie wurden getroffen von diesen Geboten. Weil sie immer wieder sagen mussten, sich selber, oh, das habe ich nicht so gemacht, da war ich auch daneben, da habe ich auch einen Fehler gemacht. Und sie wurden überführt von ihrer Schuld gegenüber Gott. Sündenerkenntnis entstand. Sie begannen zu weinen, sagt uns der Text. Sie begannen zu weinen über ihre Sündenerkenntnis. Eine unglaublich wunderbare Basis für eine Bewegung hin zu Gott. Das Gesetz ist wichtig. Es gilt noch heute. Und es sagt heute noch immer allen Nationen, was Gottes Vorstellungen sind, wie Menschen miteinander leben sollen, wie sie ihre Beziehungen pflegen sollen, weil es geht immer um Beziehungen bei Gott. Und wie Menschen die Beziehung zu Gott pflegen sollen. Und wie Gott natürlich auch die Beziehung zu den Menschen pflegt. Das Gesetz ist wichtig, es gilt noch immer. Universell. Aber das Gesetz kann nicht retten. Das Gesetz hat kein Mittel für die Sünde. Hat es nicht. Und genau das erleben wir dann auch bei Nehemia und bei Esra. Ich meine, was machen sie jetzt? Nehemia und Esra, sie sagen, okay, hey Volk, ungefähr so, oder? Hey ihr Leute, geht nach Hause, freut euch. Bereitet euch gutes Essen zu und schenkt einander Essen und freut euch, denn das ist ein Tag Gottes und die Freude am Herrn ist euer Schutz. Eure Stärke, eure Kraft, je nachdem, welche Übersetzung wir lesen. Und ganz ehrlich, dieser Vers 10, diese Verheißung, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, das ist eine der stärksten Verheißungen, die wir haben in der Bibel. Ist übrigens mein Taufspruch. Aber was bewirkt das jetzt? Da ist ein Volk, Sündenerkenntnis, tiefe Sündenerkenntnis. Und jetzt wird ihnen gesagt, geht nach Hause und freut euch. Ich glaube, Das ist ungefähr ähnlich, wie wenn jemand sich das Bein bricht. Gerade jetzt. Und man gibt ihm keine Schmerzmittel und man richtet ihm das Bein nicht, man schient es nicht oder operiert es nicht und sagt zu ihm, geh nach Hause, freu dich. Das ist ein guter Tag, das ist der Tag des Herrn. Und die Freude, die ist deine Stärke. Im Prophet heißt es, mein Volk heilt die Wunden des Volkes oder die Priester heilen die Wunden des Volkes nur oberflächlich. Und ich glaube, das ist hier passiert. Denn das Gesetz kann nicht von Sünde retten. Selbst die Tieropfer, die ja eigentlich vom Gesetz vorgesehen waren, um Sünde wegzunehmen, das wissen wir ganz genau vom Neuen Testament her, die können nur Sünde und Schuld zudecken. Oder wie es Hebräer 10, Vers 11 sagt, sie helfen nicht, sie können Sünde nicht wegnehmen. Und hier stehen wir also. Und so überrascht es uns nun auch wenig, dass wenige Jahre nach diesem Moment vor dem Wassertor, als Nehemia zurückkam, er war für einige Zeit wieder am Königshof beim persischen König und seinen zweiten Term als Statthalter in Jerusalem begonnen hat, dass alles wieder anders war. Nicht einmal der Kern des Gesetzes, nämlich den Tempeldienst, ist aufrecht gehalten worden. Die Priester sind davon gelaufen, die Leviten sind davon gelaufen, die Opfer waren nicht mehr oder nur noch ganz wenige und teilweise. Man hat den Tempel für Lagerstätte gebraucht und. Und Nehemia hat dann gehandelt und er hat wieder auf das Gesetz gestellt und hat das Gesetz wieder versucht einzuführen, hat die Leute wieder gelehrt, das Gesetz zu halten. Und daraus ist dann das Judentum entstanden, so wie wir es kennen auch, und das Pharisäertum. Und ich denke, wir dürfen uns hier bewusst sein, das ist die Linie, die direkt zu den heutigen orthodoxen Juden auch führt. Wir müssen also sagen, das Gesetz kann Sünde nicht heilen. Kann es nicht. Was das Gesetz auslöst, ist entweder Sünde, Gesetzlosigkeit, und vielleicht weiß man das dann auch, oder aber Gesetzlichkeit, und man versucht, das Gesetz selber zu erfüllen. Und das kann nicht retten. Zweitens, das Evangelium der Gnade. Und in dieser hoffnungslosen Situation werden wir feststellen, wie wichtig jetzt diese Kernbotschaft, und das ist die absolute Kernbotschaft, die Kernbotschaft des Evangeliums in ihrem Kern, also in ihrer engsten Bedeutung ist, nämlich, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und dass er begraben wurde, und dass er vom Tod auferstanden ist und dann auch aufgefahren in den Himmel. Wie wichtig diese Kernbotschaft ist, denn nur das kann das Schuldproblem lösen, hat das Sündenproblem gelöst. Und dieser Tod von Jesus Christus, diese Auferstehung, das ist das, was das Schuld- und Sündenproblem für alle Menschen mit allen Sünden für ein für alle Mal tiefgehend und gründlich gelöst hat. Und wenn wir die Bibel verstehen wollen, müssen wir verstehen, dass alles in der Bibel, was vor diesem Moment der Kreuzigung steht, zeigt grundsätzlich auf diesen Punkt des Kreuzes hin. Und alles, was danach geschrieben worden ist, zeigt grundsätzlich zurück zu diesem Punkt des Kreuzes. Und es gibt nur eine einzige Ausnahme, worauf die Bibel auch zeigt, und das ist das zweite Kommen von Jesus Christus. Aber das ist der Kernpunkt in der ganzen Bibel. Um das geht es hier. Und das Evangelium ist folgendes. Ich möchte das ein bisschen ausführen und erklären. Ich denke, die meisten kennen es selbstverständlich, aber es tut immer wieder gut, es noch einmal und vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise auch zu hören. Da ist Jesus, er ist ohne Sünde, er ist schuldlos. Und er gibt sich selber hin zu diesem Tod am Kreuz. Und das ist ein Martertod, ein schrecklicher Tod, ein schwieriger Tod. Und er gibt sein Leben. Und damit bezahlt er, wie gesagt, alle Sünde, alle Schuld, alle Fehler, die die Menschen gemacht haben, zu allen Zeiten. Das ist grundsätzlich. Und jetzt steht das Versöhnungsangebot Gottes zur Verfügung. Aber es steht zur Verfügung. Es kommt nicht automatisch zu den Menschen. Es steht aber zur Verfügung. Und es ist ganz egal, aus welchem Grund wir Menschen uns vielleicht ausrichten nach Gott und ob wir uns überhaupt ausstrecken nach Gott. Selbst wenn sich jemand überhaupt nie um Gott kümmert, kann es sein, dass er irgendwie diesem Evangelium begegnet und das Evangelium ist die Lösung für sein Problem, für sein Leben, dafür, was er, worin er auch immer steht. Es kann aber sein, dass da Menschen sind, die sich nach Gott ausstrecken, ihn um Hilfe angerufen haben, weil sie gerade in Schwierigkeiten stecken, weil ihr Leben ein Tohuwabohu ist, weil sie Probleme haben, Schicksalsschläge, vielleicht auch den Verlust eines Partners verkraften müssen. Und sie rufen, Gott, hilf mir, wenn es dich gibt. Und das Evangelium ist die Lösung. Das Evangelium ist die Hilfe, die jede Person braucht. Und es kann sein, dass da Menschen sind, die vielleicht einfach sich sagen, irgendwie etwas Größeres muss es geben. Und sie suchen irgendwo im Nebel und versuchen auch zu finden. Und das Evangelium ist die Lösung. Und es kann sein, dass es Menschen gibt hier auf dieser Welt, vielleicht auch hier in diesem Raum, die sagen, eigentlich weiß ich, dass ich ein Sünder bin. Ich kenne etwas vom Gesetz. Ich weiß, was Gott vorstellt, wie wir leben sollen. Ich erfülle vieles davon nicht. Und sie suchen deshalb nach Gott. Und vielleicht denken wir jetzt, das ist ja genau das wie bei Nehemia. Genau das stimmt. So ist es. Und das Evangelium ist die Lösung. Aber das Neue Testament hat noch einen besseren Weg als Überführung der Sünde durch das Gesetz. Und das ist vielleicht das Letzte. Da gibt es Menschen auf dieser Welt, die erleben bereits Gottes Hilfe. Sie erleben, wie Gott ihre Gebete gehört hat. Sie erleben, wie Gott ihnen irgendwie begegnet ist. Und wie sie gemerkt haben, er tut Gutes. Er kümmert sich um mich. So ist es irgendwo mir gegangen in meinem Leben. Ich habe gesehen, wie Gott mir Dinge erklärt hat und ich wusste, es war Gott. Und ich habe ihm trotzdem gesagt, ich brauche dich noch nicht. Ich brauche dich nicht. Aber das Evangelium ist die Lösung. Römer 2, Vers 4 sagt, weißt du nicht, dass es die Güte Gottes ist, die dich zur Umkehr leitet? Das Evangelium ist die Lösung. Und nun kommt dieser Tausch am Kreuz. Um das geht es hier. Und wir bringen unsere Schuld zu Jesus ans Kreuz. Und er aktiviert sofort die Vergebung und auf unserem Schuldenkonto ist sofort jetzt null. Nicht mehr minus 2,5 Milliarden, null. Sofort ist null. Und er bringt seine Gerechtigkeit. Jetzt beginnt dieser Tausch. Wir geben Sünde, Jesus gibt seine Gerechtigkeit. Und er gibt sie uns. Jedem, der will. Jedem, der zu ihm kommt. Und weil uns klar ist, dass Jesus Christus eben wirklich sein Leben für mich gegeben hat, für jeden von uns gegeben hat, weil das so deutlich wird, gehe ich hin und sage, Jesus, ich möchte dich einladen, in mein Leben zu kommen. Und so wie du dein Leben für mich gegeben hast, möchte ich mein Leben für dich geben. Sei du mein Herr, sei du mein König, leite du mein Leben, führ du mich und gebrauch du mich, so wie du das möchtest. Das ist der Tausch am Kreuz. Und Jesus kommt, durch seinen Heiligen Geist wohnt er in uns, beginnt er Wohnung zu machen. Und jetzt sind wir so nah mit Jesus, fast schon eins. Und die Bibel sagt jetzt, und das sagt sie in vielen Briefen, lest das bitte einmal nach. Und jetzt sind wir mit Christus gestorben, mit Christus begraben, mit Christus auferstanden und in ein neues Leben gestellt. Das ist die Wiedergeburt. Und deswegen lassen wir uns dann ja auch taufen. Die Symbolik der Taufe ist genau das. Mit gestorben, mit begraben, mit wieder auferstanden. Wir stehen in einem neuen Leben. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Und es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Raus aus dem Reich der Finsternis sind wir geholt oder gestorben in das Reich seines geliebten Sohnes Jesus Christus. Und da stehen wir jetzt. Und Jesus lebt durch den Heiligen Geist in uns. Und wir gehen voller Freude und total gerechtfertigt. Jetzt haben wir diese Freude. Und total gerechtfertigt gehen wir in das Leben mit Jesus Christus hinein. Wir sind mit Gott versöhnt. Wir sind gerettet. Die Sünde, sie ist weg. Und ich kann euch das sagen, ich habe das sehr extrem selber erlebt. Wirklich, und habe ja auch schon mehr darüber erzählt. Aber ein Punkt ist, der mir so stark geblieben ist. Nachdem ich Jesus mein Leben gegeben habe, habe ich zum ersten Mal seit mehreren Jahren wieder in die Natur hinausgeschaut und gesehen, der Himmel ist so blau und die Wälder sind so rot, gelb, braun, grün und die Berge sind schneeweiß und unglaublich majestätisch. Und die Wiese so saftig grün und die Seen so tiefblau. Alles hat ganz anders auf mich gewirkt. Und ich denke, viele von uns haben das genauso erlebt. Und jetzt, wenn wir das erlebt haben, dann beginnt jetzt eigentlich die Schatzsuche. Und ich sage deshalb Schatzsuche, weil die Bibel ist nicht systematisch aufgebaut. Wenn sie das wäre, dann gäbe es jetzt eine Überschrift mit dem Titel und was das Kreuz uns alles geschenkt hat. Also dieses Erlebnis am Kreuz uns alles geschenkt hat. Und dann käme eine ganz lange Liste. Aber so ist die Bibel nicht. Und deshalb Schatzsuche. Wir suchen, wenn wir die Bibel lesen und finden. Und ich bitte euch darum, merkt euch diesen Ansatz. Wenn ihr die Bibel lest, lest sie immer auch mit dem Gedanken, was hat dieser Tausch am Kreuz für mich gebracht? Womit hat mich Gott noch beschenkt, was ich noch gar nicht gemerkt habe, noch nicht weiß? Ein paar Dinge sind schon da und die sind zum Teil auch systematisch und ein paar möchte ich euch, oder einigermaßen systematisch angeordnet, und ein paar möchte ich euch kurz zeigen oder einführen darin. Römer 6 bis 8, das ist eine meiner Lieblingspassagen in der Bibel. In Römer 6 wird uns erklärt, dass wir, weil wir jetzt gerettet sind, sind wir frei von der Macht der Sünde. Frei von der Macht der Sünde. Also die Sünde kann nicht einfach mehr über uns herrschen. Sie kann uns versuchen und das tut sie auch. Keine Frage. Aber Römer 6 heißt es, darum stellen wir unsere Glieder jetzt Gott zur Verfügung und eben nicht mehr der Sünde. Wir können wählen. Frei von der Macht der Sünde. Römer 7. Wir sind frei vom Gesetz. Und das ist jetzt ganz speziell. Paulus führt das sehr gut aus. Und er sagt, man ist gebunden an etwas, an das Gesetz in diesem Fall. Und erst wenn jemand stirbt, dann wird man frei. Also er vergleicht das mit einem Ehebund. Wenn jemand stirbt, ist man wieder frei. Und wer stirbt? Nicht das Gesetz. Wir sterben. Wir sind mit Jesus gestorben. Wir sind mit Jesus begraben und wieder auferstanden. Und in ein neues Leben gestellt. Und deshalb sind wir frei vom Gesetz. Frei vom Gesetz. Römer 8, frei vom Tod. Und damit ist natürlich nicht der körperliche Tod in diesem Sinn, sondern der geistliche Tod gemeint. Der zweite Tod, wie es die Bibel auch formuliert. Wir haben das ewige Leben. Galater 3, wir sind frei vom Fluch. Was für ein Fluch auch immer wir manchmal denken, lastet an uns. Jesus hat diesen Fluch getragen am Kreuz und dafür bezahlt. Wir müssen das nicht mehr. Kolosser 1, wir sind frei von der Macht des Widersachers. Weil wir aus diesem Reich herausgerissen worden sind, hat der Widersacher auch keine Macht mehr über uns. Wir gehören Jesus. Wir sind erkauft. Wir sind seine Kinder. Er sorgt sich für uns und um uns. Wir leben in seinem Reich, im Reich Gottes. Wir sind gerechtfertigt, wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir sind versöhnt. Wir sind königliche Priester, wir haben das ewige Leben. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Schatzsuche. Das Evangelium ist die Kernbotschaft der ganzen Bibel. Und was uns dadurch geschenkt worden ist, das gilt es jetzt eben zu entdecken und in unser Leben hineinzubringen, hineinzunehmen. Und wenn wir dadurch aufgebaut werden, und das werden wir, wenn wir verstanden haben, was diese Freiheit, nur diese vier Beispiele oder fünf, die ich gebracht habe, für uns bedeutet, und wir das Leben in unser Leben hineinbringen, dann werden wir aufgebaut, werden wir wachsen. Und wenn wir wachsen, erstarkt automatisch die Gemeinde auch. Und wächst automatisch die Gemeinde auch. Denn wir als Gemeinde, wir sind ja nichts anderes als die Herausgerufenen von Jesus, als die Erlösten, die zusammenkommen. Und wenn du, und jetzt möchte ich ganz bewusst zu all jenen sprechen, die im Livestream dabei sind, keine Gemeinde hast, möchte ich dich gerne einladen, bei uns dazu zu stoßen. Drittens. Wandle im Glauben und im Geist. Ich denke, wir merken alle, wie das dann ist, so herrlich, wunderbar und gewaltig wir vielleicht diesen Tausch am Kreuz persönlich erlebt haben. Es passieren halt doch wieder Fehler, weil wir halt doch immer noch Menschen sind, oder? Wir sündigen wieder. Und jetzt ist es das Vorrecht in diesem neuen Bund, dass wir eben wirklich immer wieder um Vergebung beten können. Dass wir immer wieder zum Kreuz gehen können, Jesus um Vergebung bitten und auch Vergebung empfangen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Predigt vor etwa 3 oder 4 Wochen, wo ich über die Tore in Jerusalem gepredigt habe. Wir gehen immer wieder durch dieses Misttor raus. Und wir bringen unseren Mist an das Kreuz Jesu Christi. Und dort laden wir ihn ab und empfangen Vergebung. Und dann gehen wir nicht wieder durch das Misttor rein, sondern durch das Quelltor, welches steht für die Begegnung mit dem Heiligen Geist, für eine neue Erquickung, eine neue Erfüllung, für neue Begegnung. Und da kommen wir voll Freude durch dieses Quelltor wieder rein. Und das machen wir halt immer und immer wieder. Und dieses Leben aus der Vergebung von Jesus Christus, das ist die Grundlage des Lebens aus Gnade. Und unser Leben mit Jesus ist ein Leben aus Gnade, nichts anderes. Und zu dieser Grundlage der Vergebung gehören dann diese zwei Dinge. Wir wandeln, so sagt es die Bibel, also meine Übersetzung zumindest, wir wandeln im Glauben. 2. Korinther 5, Vers 7. Und wir wandeln oder leben, wir gestalten unser Leben im Geist. Und gemeint ist der Heilige Geist. Galater 5, Vers 16, Römer 8, Vers 4. Das sind die Stellen, die ihr nachschlagen könnt, um zu sehen, was damit zusammenhängt und was das vielleicht auch bedeuten kann. Diese beiden Dinge gehören irgendwie zusammen. Und sie sind, und hier ist es ein Problem, dass wir immer wieder diese falsche Abzweigung hier nehmen, es ist ein Leben aus Gnade und eben nicht aus dem Gesetz. Und genau wenn wir hier diese falsche Abzweigung nehmen und uns wieder sagen, hey da, es steht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, sind wir in der Gefahr, aus dem Gesetz zu leben. Aus dem Gesetz zu leben. Und wir können vieles davon wirklich selber tun. Und das ist genau das Problem. Im neuen Bund leben wir aus Gottes Geschenk, aus der Gnade. Und wenn wir sagen, wir leben aus Glauben, dann bedeutet das dieses Vertrauen, was wir in diesem Lied gesungen haben heute Morgen. Dann bedeutet das Beziehung. Wir rechnen mit Gott. Wir rechnen mit seiner Hilfe. Wir rechnen damit, dass seine Zusagen stimmen und wahr sind. Und genau das machen wir. Wenn Jesus sagt, ich schütze dich, dann schützt er uns, weil es hier steht. Wenn Jesus sagt, er sorgt sich für uns, dann sorgt er sich für uns, weil es hier steht. Wenn Jesus sagt, ich bin bei dir und verlasse dich nicht, dann ist er bei uns und er verlässt uns nicht, weil es hier steht. Unser Vertrauen, unser Glauben an dieses Wort Gottes, an diese Verheißungen, die helfen und bewirken, dass wir auf eine übernatürliche Art und Weise die Dinge, die Verheißungen Gottes in unser Leben hineinbringen und sie dort Realität werden lassen. Und mit demselben Glauben werden wir durch diesen Tod hindurchgehen und in unsere Ewigkeit mit Jesus Christus hineinkommen. Durch diesen Glauben. Leben und wandeln im Glauben. Und ihr wisst ja, die Bibel sagt, Glaube nicht schauen, weil was wir sehen, das müssen wir nicht mehr glauben, das wissen wir einfach so, oder? Das ist da das Gegenteil. Und ganz ähnlich ist es jetzt mit dem Wandeln im Geist. Auch da geht es um Beziehung. Noch viel mehr, hier geht es um die Beziehung auch zu dieser dritten Person des Heiligen Geistes, also dritte Person der Gottheit des Heiligen Geistes. 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Lesen wir im Segen, oder? Die Gemeinschaft. Epheser 5, Vers 18 und 19. Lasst euch immer wieder neu erfüllen vom Heiligen Geist. Immer wieder, das sagt die griechische Zeitform dort aus. Die Beziehung mit dem Heiligen Geist. Er ist in uns. Gott Christus lebt in uns durch den Heiligen Geist. Aber wir leben in ihm auch. Und um das geht es. Und er wird uns leiten und führen. Auf seine ganz eigene Art und Weise, durch sein sanftes Reden, durch seine Impulse, die er uns schenkt. Er wird unaufdringlich und auf eine gute Art, aber so, dass wir es verstehen können, uns den Weg zeigen, den wir gehen sollen. Und er wird uns auf diesem Weg, und das erleben wir ja alle auch, wir stehen ja da drin, durch Abenteuer hindurchführen und zu Abenteuer hinführen. Und wir erleben, wie wir einfach sagen können, das hat Gott gemacht. Gott hat das arrangiert. Hier hat er gewirkt. Wir erleben das. Er bevollmächtigt und begabt uns auch. Das ist etwas, was der Heilige Geist auch tut. Er schenkt uns Gaben. Und diese Gaben, die brauchen wir gerade auch im Kontakt mit Menschen, die Jesus nicht kennen, die fern sind von Gott. das richtige Gebet für meinen Nachbarn oder die richtige Art zu dienen, meinem Arbeitskollegen oder wem auch immer, auf die richtige Art zu dienen und die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Das Richtige sagen, da will uns der Geist Gottes helfen und beistehen. Das ist etwas, was er tut. Aber die Begabungen, die er uns schenkt, die sind ja nicht nur für die Menschen außerhalb, sondern die sind gerade speziell für die Gemeinde. Und durch das Wirken unserer Begabungen, und darüber habe ich in dieser Serie schon zwei, dreimal gesprochen, bauen wir den Leib auch auf. Es ist dieser Organismus, den Gott gesetzt hat, die Gemeinde, den Leib Gottes, und der wird wachsen durch das Einfließen lassen unserer Begabungen. Egal, wie quer man vielleicht denkt, sind sie. Aber Gott gebraucht genau das. So können wir als Gemeinde weiterwachsen. Und eben auch wir persönlich. Denn der Geist Gottes lehrt uns, diese Begabungen auch zu gebrauchen. Und er lässt die Früchte wachsen. Früchte des Geistes. Galater 5, Vers 22. Die Früchte des Geistes aber sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Treue und so weiter und so weiter. Und diese Früchte, die in uns wachsen, die helfen unseren Charakter auf eine Art und Weise so zu festigen, wie es Gott gefällt. So zu leben, wie es Gott gefällt. Die Liebe, wir wissen es, das höchste Gebot, Doppelgebot der Liebe. Und wenn wir dabei sind, erleben wir vielleicht auch, wie Gott uns führt. Und zwar auch führt in der Umgestaltung, vielleicht auch in der Aufarbeitung unserer Vergangenheit. Aber wie der Heilige Geist durch seine feinen Impulse gewisse Dinge anspricht und sagt, hey, da ist etwas in deinem Leben, da ist ein Verhaltensmuster oder da ist etwas in deinem Charakter, das ist unheilig, das gefällt mir nicht. Und das ist tief, ganz nah in deiner innersten Persönlichkeit. Ich möchte das verändern. Lässt du das zu? Und dass wir dann diesen Impulsen des Heiligen Geistes folgen und vielleicht diesen Dreiklang der Veränderung, den wir in Kolosser 3 haben, eine weitere Bibelstelle, die wir auch nachlesen können, die wir in Kolosser 3 haben, folgen und so vielleicht wirklich, nein, sicher, es wird passieren, denn der Geist Gottes weiß, was er ansprechen muss. Und dann, wenn er es anspricht, dann passiert es auch. Veränderung erleben. Ganz kurz dieser Dreiklang. Kolosser 3, Vers 1. Tötet aber nun die Glieder, die sind auf Erden, Unzucht, Unreinheit, schändliche Lust, böse Begierde und Habsucht, denn das ist Götzendienst. Gott fordert uns hier auf, Sünde auch auszurotten. Also Sünde gerade in dieser Schwere, wie wir sie hier aufgezählt haben. Dann etwa Vers 5 oder Vers 6 heißt es, und zieht ab, schmutzige Kleider abziehen, oder? Wut, Zorn, Grimm, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde und lügt nicht gegen andere Menschen. Und dann ist es irgendwie später, und jetzt zieht an, gute Eigenschaften, nämlich herzliches Erbarmen, Güte, Milde, Demut und Sanftmut und das Band der Vollkommenheit, das ist die Liebe. Das ist kurz gesagt dieser Dreiklang der Veränderung, wie wir ihn im Kolosserbrief haben. Es gibt auch noch andere Stellen, die uns Ähnliches sagen und uns auch da führen. Wir sehen also damit, wir sind mit Gott unterwegs. Und zwar sind wir unterwegs, wegen diesem Tausch am Kreuz leben wir aus der Gnade. Das ist das Zentrum. Und wir leben in der Vergebung immer wieder. Und es ist am Rande bemerkt, der Heilige Geist, der Sünde anspricht und aufdeckt und nicht primär das Gesetz. Aber der Heilige Geist kann natürlich das Gesetz sehr wohl gebrauchen, tut er auch. Und wir leben in der Gnade und wir leben im Glauben und wir leben im Wandel mit dem Heiligen Geist. Amen.